Hallo bei Zebras and Unicorns. Zuerst Bitpanda und dann GoStudent und schon hat Österreich zwei Unicorns. Aber Moment einmal, gibt es da nicht auch schon früher Softwarefirmen aus Österreich, die ziemlich viel wert geworden sind und diesen Status erreicht haben? Über dieses Thema spreche ich heute mit einem der erfolgreichsten Gründer Österreichs. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbepause. Talentgarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Talentgarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt begrüße ich Bernd Greifeneder, Gründer und CTO des mittlerweile börsennotierten Softwareunternehmens Dynatrace bei uns im Podcast. Hallo Bernd.
Hallo Jakob, danke für die Einladung.
Freut mich irrsinnig, dass du heute bei uns im Podcast bist, denn es gibt ja auch einen Anlass, denn der Börsengang, der liegt ziemlich genau 2 Jahre zurück. Dynatrace hat mittlerweile einen Market Cap von, ich habe kürzlich nachgeschaut, so 18 Milliarden Dollar erreicht. Das ist ja super beeindruckend. Und jetzt mal die Frage auch auf die Einleitung in Bezug nehmend: Ist Dynatrace nicht in Wirklichkeit Österreich erstes Software-Unicorn?
Ja, ob es jetzt das erste ist oder nicht, ganz ehrlich gesagt, das wirklich Wichtige für mich ist, nicht da das erste Unicorn zu sein, sondern möglichst viele Menschen auf der Erde zu erreichen mit unserer Software, weil wir in Wirklichkeit unser digitales Leben ein klein wenig besser machen für jedermann und jede Frau am Globus.
Okay, aber ich vermute, du beobachtest so die Vorgänge so in der Startup-Scale-Up-Szene dann wahrscheinlich doch genau. Was sagst du so zu diesen kürzlichen Erfolgen? Bitpanda, GoStudents, kommen angeblich noch weitere?
Ja, ich finde es voll super. Vor allem ist es ja auch wichtig zu zeigen, dass man nicht nur in den USA gute Software schreiben kann. Vor allem kommt es sehr viel gute Software von woanders, die halt bestenfalls in den USA dann vermarktet werden. Und darum bin ich eigentlich sehr stolz drauf, dass es hier viele weitere Firmen gibt und noch kommen werden, die ähnliche Erfolge hinlegen werden.
Lass uns ein bisschen so in deine Geschichte zurückblicken. Ich habe mal nachgeschaut, du hast in Linz Computerwissenschaften studiert und hast dann seit den späten 1990er Jahren eigentlich immer als Softwarearchitekt gearbeitet. Das heißt, du hast ja eigentlich den ersten Dotcom-Boom mitbekommen und die sehr spannende Phase, die sich so in den letzten Jahren ergeben hat, ja, hautnah mitbekommen. Und damals in deiner Studienzeit hast du dich mit Software beschäftigt. Wann hast denn du eigentlich das große Potenzial von Software erkannt, das sich derzeit so um uns herum entfaltet? Das war ja in den 1990ern ja nicht für jeden so greifbar wie vielleicht heute.
Ja, ich war sicher in meiner Schüler- und Studentenzeit eher der Nerd von der Seite, weil ich mich halt schon immer gern mit Software beschäftigt habe. Und ganz sicher war es auch so, in dieser Anfangszeit, in der Studentenzeit, dachte ich mir mal, eine Firma mit mehr als 5 Mitarbeitern, sowas wird niemals für mich irgendwie denkbar sein. Und habe mich einfach damit beschäftigt, einmal grundsätzlich Software zu machen, auch für industrielle Use Cases, witzigerweise auch dort schon Monitoring von Rundsackwebmaschinen sozusagen. Also war das eine Art von Observability halt im Industriebereich. Aber das war alles noch zur Studentenzeit und das ist dann gewachsen und mit dem Dotcom-Boom war es dann die Zeit, wo jeder Online-Webshop mit 50 User schon gecrashed ist und das hat dann mal sozusagen diese erste Welle und Erfolg erzeugt als Mitgründer eines Startups, mit dem wir dann an der Nasdaq-Börse waren. Und dann nach dieser Dotcom-Boom-Zeit hat die Cloud-Technologie noch mit dem Namen Virtualisierung in Rechenzentren Fuß gefasst. Das hat dann neue Software-Architekturen entwickelt und das hat dann auch dazu geführt, zu sehen, naja, Dynatrace, sowas wie Tracing durch solche verteilten Systeme braucht's. Ich habe selbst als Architekt ein Pain gehabt, nicht sehen zu können, wie funktioniert denn die Software noch, die da gebaut wird. Und das hat dann zur Gründung von Dynatrace geführt. Und eben mit auf der einen Seite sozusagen diesen Online-Shops, dann in den Rechenzentren die Virtualisierung und die Cloud, hat dann zu diesem Wachstum von Dynatrace geführt. Und heute reden wir über den ganzen Bereich halt der digitalen Transformation und Cloud-Technologien, die weiter die Explosion von Technologien, Servern, digitalen Anwendungen und die Geschwindigkeit, wie die umgesetzt werden, beschleunigen. Und diese Komplexität muss man in den Griff kriegen.
Und hast du dir damals jemals erträumen lassen, dass mal so ein Nasdaq-Börsengang eine Möglichkeit ist? Hast du da jemals dran gedacht oder muss man da hinwachsen?
Nein, ganz ehrlich gesagt, zur Gründung von Dynatrace war mein Ziel, eine Software zu bauen, die man für 50.000 Dollar oder 50.000 Euro an Enterprise-Firmen verkaufen kann. So, das war mein einziges Ziel, das ich hatte. So quasi nicht 10 Dollar im Monat, sondern etwas größere Brötchen backen, weil sonst weiß ich, zahlt sich Vertrieb nicht aus.
Okay. Und ich weiß ja auch so aus unseren Berichten der letzten Jahre, Dynatrace war ja nicht immer so aufgestellt, wie es heute ist und hat ja auch manchmal durch schwere Phasen hindurch müssen. Es war ja dann doch ein steiniger Weg, so über die ja mittlerweile Jahrzehnte, wo du da tätig bist. Was würdest du sagen, was sind denn dann letztendlich die Erfolgsfaktoren gewesen, die dafür gesorgt haben, dass Dynatrace da ist, wo es heute ist?
Ja, definitiv, das Marktumfeld muss immer passen, sonst kann man nie erfolgreich sein. Also wir sind in dieser glücklichen Lage, dass die Technologietrends und Markttrends immer für uns gespielt haben. Das ist einmal definitiv ein Faktor, aber das betrifft halt generell den Markt. Der Erfolgsfaktor, der von Dynatrace als Firma ausgeht, ist sicher darin zu suchen, dass wir immer danach trachten, die Kundenprobleme und die technischen Problemstellungen auf eine Art zu lösen, die neu ist am Markt. Das heißt nicht, den Standardweg zu gehen, sondern wir sind immer einen etwas schwierigeren technologischen Weg gegangen, um Innovation voranzutreiben. Und das ist ein wichtiger Faktor, weil der hat dazu geführt, zum Beispiel diese Idee von Consumerization in the Enterprise, also Produkte für große Enterprise-Kunden so einfach zu gestalten, wie sie normalerweise für Endbenutzer gedacht sind. Solche Gedanken wie auch die Einführung von künstlicher Intelligenz zu einer Zeit, wo das am Markt noch komplett unüblich war, sind so Beispiele dafür, die uns immer unterschieden haben von der Konkurrenz und die auch zur schnelleren und größeren Adoption bei unseren Kunden dann auch geführt hat. Und diese kontinuierliche Innovation und auch sich selber neu erfinden ist ein ganz wichtiger Teil. Ich glaube daran, dass man sich so ganz grob alle 7 Jahre neu erfinden muss. Wir haben das schon einmal gemacht und sind wieder gerade mittendrin. Und damit schafft man aber dann halt diese stetige Verdopplung. Also mal alle 7 Jahre, das ist so grob der Zyklus jetzt als Firma und Produkt, sagen wir mal Produktzyklus. Und auch als Organisation muss man sich ständig neu erfinden. Das ist nämlich genauso schwierig wie das Produkt. Da sehe ich es so, mit jeder Verdopplung der Teamgröße, also der Personenzahl im Unternehmen, muss man sich auch wieder neu aufstellen. Und das ist schon eine stetige Execution Challenge, die man hat. Aber ich denke, das kontinuierlich zu machen, nie aufzuhören, sich zu verändern, gehört mit zu diesem Erfolgsfaktor. Man kann sich einfach keinen Tag ausruhen, außer vielleicht einen Tag nach der Celebration vom IPO oder jetzt 2 Jahre nachher einmal einen Tag, aber mehr geht einfach nicht. Man muss ständig weiter nach vorn schauen. Und das gehört definitiv dazu zum Erfolg.
Du hast gesagt, ein Unternehmen wie deines, das muss sich alle 7 Jahre neu erfinden und befindet sich jetzt offenbar im Prozess, das gerade zu tun. Wie schaut denn Dynatrace dann in nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in 5 Jahren aus?
Naja, ganz klar ist es, dass wir ja auf dem Weg da zur One-Billion-Company, jetzt dann zur Multi-Billion-Company gehen werden und nicht nur wollen, ich glaube fest dran, dass wir es auch werden, weil einfach beides Markt- und Produktpotenzial da ist. Und man kann jetzt auch schon ganz offen gesagt das sehen, wo die Reise hingeht, weil Dynatrace hat gestartet als Application Performance Management Offering und hat sich gerade in den letzten Jahren erweitert zu einer Plattform. Und diese Plattform hat weitere Modulbereiche, um zusätzliche Zielgruppen und Use Cases bei den Kunden anzusprechen. Das ein Bereich ist Infrastrukturmonitoring, der andere Bereich ist die Endnutzerzufriedenheit auf ihren Endgeräten, wie jetzt Browser oder Mobile Device. Anderer Bereich, der ganz groß ist, ist Applikationssicherheit. Cybersecurity ist mehr ein Thema als jemals zuvor und das ist definitiv ein großer Wachstumsbereich für uns. Und auch, nachdem wir noch immer in den Rechenzentren ca. 40% des IT-Personals eigentlich nur dazu da ist, Computer und Software am Laufen zu halten, also ein bisschen Babysitting zu betreiben, ist auch die Automatisierung von Software und ganz speziell in der heutigen Zeit von Cloud-getriebener Software ganz entscheidend. Das heißt, Cloud Automation ist da auch ein wichtiges weiteres Modul für das Wachstum in die Zukunft und in Zeiten von nicht nur DevOps, also Development und Operations, die da verschmelzen, wird es immer wichtiger, dass man auch Business und Security mit hinein verknüpft. Das heißt, ganz stark ein Trend ist BizDevSecOps, also Business Development, Security und Operations, viel mehr aus einem Guss zu betrachten und kommt mit so Cloud-Software-Ansätzen gar nicht mehr dran vorbei, sich damit zu beschäftigen und zu entwickeln. Und was das bedeutet ist, jedes Unternehmen, das digitale Transformation ernst nimmt und sich in dieser Richtung weiterentwickelt aufbaut, muss die Teams besser zur Kollaboration bringen, also zwischen Business, Technik und Betrieb und auch Security. Und die brauchen alle Automatisierung dafür, weil man kann sonst die Komplexität nicht in den Griff kriegen und jedes Business muss immer mehr zu einem Realtime-Business werden. Und genau das sind so treibende Faktoren, warum man nicht nur das Dynatrace von heute braucht, sondern das Dynatrace, das Breitere mit diesen Modulen und eine komplette Plattform, um diese digitale Komplexität auch meistern zu können. Und genau dort in diese Richtung sehen wir unseren Wachstum laufen.
Ich habe jetzt herausgehört, Security ist natürlich ein wichtiger Faktor für die Zukunft und du hast jetzt auch oft gesagt Automation, das wird ja auch immer ein wenig kritisch betrachtet, weil es ja irgendwie auch immer mitschwingt, dass da dann auch Mitarbeiter abgebaut werden können, wenn dann so die Software eigentlich im Hintergrund alles erledigt. Wie stehst du zu dem Thema? Siehst du das auch so oder ist es gar nicht so?
Ja, also es sind weltweit 3,5 Millionen Job-Openings nur für Security-Experten offen. Also man sieht, das ist unmöglich, dass man überhaupt Herr der Lage wird. Das heißt, man ist eigentlich gezwungen, Automatisierung einzusetzen, um überhaupt Software einigermaßen robust und sicher anbieten zu können. Da geht es überhaupt nicht um jetzt irgendwelche Jobs zu eliminieren, sondern um fehlende Jobs eigentlich zu ergänzen und Dinge machbar zu machen. Also das ist einmal da der Hauptaspekt. Und der andere Aspekt ist der, dass heutige IT-Systeme so komplex sind, dass man sie als Mensch gar nicht mehr handhaben kann. Ein ganz anderes Beispiel. Heute sagt auch keiner, dass der Taschenrechner, den man um 2 Euro kaufen kann, dass der jetzt Arbeitsplätze ersetzt. Der hat früher auch irgendwann mal Arbeitsplätze ersetzt, wenn es darum gegangen ist, wie man irgendwie Prozent- oder Zinsen-Zinsrechnung machen hat müssen mit der Hand. Und genauso ist es da auch. Die Komplexität übersteigt eigentlich die menschlichen Fähigkeiten. Das heißt, ich brauche Software, um Cloud-Anwendungen überhaupt managen zu können. Wir reden da nicht von 5 Server, die da wo in einem Kammerl bei am Konzern drinnen sind, sondern unsere Kunden, die haben Hunderttausende, 200.000 Server im Einsatz für ihre Logistik, Sales und digitalen Services zu den Endkunden. Da kennt sich kein Mensch mehr aus, wie denn das zusammenhängt, weil alle diese Server sprechen miteinander. Und da kann man sich dann schon vorstellen, ja, ich brauche auch ein Computersystem, um das zu überwachen, zu managen und zu steuern und zu automatisieren und auch sicher zu halten. Was man jetzt ja eher aus den Medien weiß, betrifft auch jeden Otto Normalbürger immer mehr, weil doch die Daten immer mehr sozusagen missbraucht oder publik gestellt werden.
Mhm. Also bei Dynatrace ist man mal definitiv mit komplexen Aufgaben beschäftigt und es ist ja eine US-Firma, aber so die Hauptentwicklung passiert ja tatsächlich immer noch in Österreich, meinem Verständnis nach. Wie leicht oder wie schwer ist es jetzt eigentlich hier, die Talente zu finden, die solche Dinge dann auch umsetzen können? Wie funktioniert das bei euch?
Ja, also auch mein Entwicklungsteam, das mittlerweile über 1000 Mitarbeiter hat, das muss ich auch mal vorstellen, über 1000 Mitarbeiter arbeiten in einer Software. Und ich plane von unserer Struktur dahingehend, wie ist es, wenn das Softwareentwicklungsteam 3000 Mitarbeiter sind, weil um unsere Ziele zu erreichen, die langfristigen, müssen wir auch dorthin arbeiten. Sprich, 30% Wachstum bei den Mitarbeitern auch im Softwareentwicklungsteam ist hier genauso vorhanden. Und ich bin jedes Jahr immer wieder erstaunt, es zu schaffen. Dieses Wachstum. Es ist ein stetiger Mix aus natürlich Förderung, das fängt an mit der Förderung bei der Jugend, bis hin, dass wir mit Universitäten kollaborieren, dann natürlich auch Mitarbeiter vom Lokalmarkt, aber genauso schauen wir, dass wir hier an dem Standort den attraktiv gestalten für Expatriates, weil wir wollen uns ja nicht nur mit den lokalen Firmen, die hier sind, konkurrieren um die Mitarbeiter, sondern wir sorgen schon auch dafür, dass wir grundsätzlich mehr Mitarbeiter an den Standort bekommen, was einfach wichtig ist für uns als wirtschaftlichen Bereich. Und da sehe ich uns schon in der Verantwortung. Aber mit diesen Maßnahmen auch hier grundsätzlich einmal dafür zu sorgen, gute, attraktive Arbeitsplätze zu haben. Wir sind ja auch hier zum besten IT-Arbeitgeber Österreichs gewählt worden. Das liegt uns einmal als erstes am Herzen. Grundsätzlich starten die Mitarbeiter auch bei uns wegen der Kultur, als zweiten Grund wegen der interessanten Arbeit und das dritte ist dann der Gehalt. Aber das Interessante ist, dass es diese Reihenfolge ist, spricht auch ganz klar dafür, dass es in erster Linie mal darum geht, hey, wir machen was Interessantes, was wirklich die Welt braucht, wo wir uns verwirklichen können. Und ja, der Rest, der finanzielle Umfeld passt natürlich dann auch. Aber das sollte bei unserer Firmengröße jetzt auch selbstverständlich sein.
Mhm. Du hast gesagt, Firmenkultur steht an erster Stelle für die Mitarbeiter als Hauptgrund, bei euch zu arbeiten. Wie beschreibst du eure Firmenkultur?
Ich erkläre es mal vielleicht von der Seite, weil wir gerade dieses 2-Jahre-Jubiläum da vom IPO feiern. In dem Moment, wie wir auf den IPO hingearbeitet haben, hatte ich ja Riesenpanik. Oh, jetzt werden wir vielleicht ein Konzern und alles wird zäh, alles nur mit Compliance, langatmig und wir sind nicht mehr dieses entrepreneurial Startup, dass wir einmal waren und immer sein wollen, damit was weitergeht. Und vielleicht war es auch gut, diese Angst zu haben, weil ich habe schon vorgearbeitet, damit dieser Fall nicht eintritt, damit wir nicht sozusagen ein tayloristisches Modell haben, wie dann nur mehr nur die Hierarchie zählt und sonst nichts. Das war immer so eine große Angst, weil wir hatten schon ein bisschen eine Erfahrung über Umwege, wie die Deinadresse in der Historie, die ist einmal gekauft worden und da hatten wir Konzernerfahrung, sind wieder herausgekommen und haben wieder unsere Entrepreneurial-Kultur dann gelebt und das war wieder so ein Befreiungsschlag.
Also einmal eine Schrecksekunde und...
Genau, ganz richtig. Und drum waren die Anti-Patterns schon sehr klar. Also hat es mal so Zeiten gegeben, da hat man das Gefühl gehabt, man arbeitet für die Finanzteams und es ist nicht umgekehrt, die Finanz unterstützt sozusagen das Businesswachstum. Und da weiß man dann, dass was verkehrt ist. Also diese Ängste hatte ich und mit dem IPO ist das aber glücklicherweise ganz und gar nicht eingetreten, weil wir proaktiv geschaut haben, na, es muss entrepreneurial bleiben und haben dann auch in dem Zuge ganz bewusst eine Kultur eingeführt, mit als Basis von einem europäischen Autor, der heißt Nils Pfleging. Der redet über komplexe Organisationen und das sogenannte Autonomy Principle. Und das ist recht spannend, muss man sich mal vorstellen. Das besagt, jeder Mitarbeiter kann jede Entscheidung treffen.
Das ist ein okay, wow.
Es gibt noch einen wichtigen Zusatz dazu und der besagt, aber um diese Entscheidung zu treffen, muss man alle von dieser Entscheidung Betroffenen konsultieren. Und das ist ganz wichtig und dieser Satz gibt in Wirklichkeit nicht nur Freiraum, sondern eigentlich überträgt noch viel mehr Verantwortung an Mitarbeitern, wirklich sich mit den Personen auseinanderzusetzen, die von einer Veränderung, von einer Entscheidung betroffen sind. Und das fördert eigentlich auch dann die Kollaboration in Wirklichkeit. Und genau das ist, was wir in dem wachsenden Unternehmen gebraucht haben. Weil das Team von 300 Mitarbeitern haben wir eigentlich diese Kultur gelebt, nur da war es implizit vorhanden. Und in dem Wachstum jetzt haben wir mit diesem einfachen Regelwerk es geschafft, diese Entrepreneurial-Kultur explizit zu machen, erklärbar zu machen und für ein größeres wachsendes Team lebbar zu machen. Und auf das bin ich eigentlich sehr stolz, weil so kommen wir auch weiter in die Zukunft, ohne dass wir da jetzt klassische Enterprise-Modelle einführen müssen.
Das heißt, du baust eigentlich auf eigenverantwortliche Mitarbeiter, die aber fähig sind, im Team sich abzustimmen und halt die Entscheidungen im Team zu treffen.
Genau, ja. Und die Konsultation führt natürlich zur Abstimmung. Das heißt, ein Missverständnis wäre es, zu glauben, dass das bedeutet, ich kann tun und lassen, was ich will. Sondern Konsultation bedeutet ja wirklich, oh, bei dir schaut das so aus, du hast diese Anforderungen, okay, also mache ich nur dann eine gute Entscheidung, wenn ich das berücksichtige. Mhm. Und klar, das führt aber im System, im Team, auch in der Komplexität, wenn 1000 Mitarbeiter an einem Produkt arbeiten, durchaus zu viel besseren Entscheidungen als mit ganz klassischen hierarchischen Wegen.
Lass uns noch ein wenig über den Börsengang sprechen. Du hast gesagt, du hast dafür Sorge getragen, dass sich die Firmenkultur nicht drastisch hin zu so einem klassischen Konzern hin verändert. Aber am Ende ist man bei einem IPO dann auch in einer C-Level-Rolle dann nicht doch stark mit Shareholdern beschäftigt, die sich ziemlich genau die Quartalsergebnisse ansehen.
Ja, das Gute ist, dass ich als CTO mich sehr wenig um die Shareholder kümmern muss. Und gerade zu dem Thema Zahlen ist es für mich jetzt einfach, weil ich sage, das ist nicht mein Thema, darum kümmert sich der CEO und der CFO. Macht mir von dieser Seite das Leben viel einfacher. Ganz klar, meine Verantwortung liegt in der mehrjährigen Strategie und da gibt es sowohl dann Shareholder-Analysten, Kommunikation. Aber das Gute ist, die Strategie ist sehr konstant in die Richtung, in die es geht und passt mit dem Markt zusammen. Also ist relativ klar und einfach zu kommunizieren und deshalb macht es einfach Spaß, so weiter nach vorne zu preschen.
Okay. Vor dem Börsengang hat ja Dynatrace ja eigentlich auch einen Exit an ein US-Unternehmen gemacht. Wie kam es dazu? Warum hast du dich oder auch mit deinen Mitgründern, Miteigentümern damals dazu entschieden, an ein US-Unternehmen zu verkaufen?
Ja, es war eigentlich zur Gründungszeit schon immer klar, dass wir einmal in ein globales Umfeld wachsen und expandieren wollen. Und eins der teuersten und schwierigsten Dinge ist, einen globalen Vertrieb aufzubauen. Und auch in Zeiten, wo man alles nur mehr online kauft, ist es so, dass man bei sehr doch etwas teureren Produkten, die man an Enterprises verkauft, ohne einen Direktvertrieb nicht auskommt. Und es hat dann zu unserer Wachstumszeit mit Venture Capital Funding einmal den Moment gegeben, zu versuchen, nach Asien zu expandieren. Das haben wir gerade noch rechtzeitig abgeblasen. In UK haben wir eigentlich immer nur Geld versenkt und nie was verkaufen können. Und der Dachraum war der beste Vertriebsraum. In den USA haben wir dann mit vertrieblich Fuß gefasst und das ist einmal so gut gewachsen. Aber irgendwie war klar der Moment, um diesen nächsten Sprung von einer so 20 Millionen Company zu einer 100 Millionen Company zu schaffen, braucht es eine raschere Expansion. Und da kann man sich halt aussuchen, nimmt man noch mehr Venture-Kapital auf. Wir sind damit sehr wenig auskommen gegenüber den Westküstenfirmen. Die haben ja alle 10- bis 50-faches an Investmentkapital mittlerweile, als wir gehabt haben. Und wir waren positiv auch noch zu dem Zeitpunkt des Exits. Aber das war eigentlich dann der Moment zu sagen, na, wir nehmen nicht noch mehr Kapital rein. Es ist eigentlich geschickter im Umfeld eines anderen Unternehmens, das schon diese Vertriebswege hat, gemeinsam zu wachsen. Das hat eigentlich auch super funktioniert, weil das hat dazu geführt, dass das sozusagen noch relativ kleine Dynatrace mit damals 24 Millionen Runrate dann die nächsten 3 Jahre sich jeweils immer verdoppelt hat mit den Umsätzen und das im ersten Jahr sogar verdreifacht. Aber genau das war mal dieser wichtige Wachstum, um mal breiter in die globalen Enterprises Fuß zu fassen. Und von der Seite schon ein sinnvoller Schritt. Dass es nachher halt dann eher ein Konzernumfeld war, war vielleicht eher dann die nicht so angenehme Seite. Aber wir haben das Beste draus gemacht und eigentlich immer danach getrachtet, die ursprüngliche Dynatrace-Kultur zu verankern. Und im Nachhinein fühlte sich eigentlich mehr an wie ein Reverse-Takeover, weil durch den Befreiungsschlag dann auch von Private Equity dann aus dem Konzern heraus, das war so eine eigene Business Unit, in der wir waren, hatten wir dann schon wieder die Strukturen wie von Dynatrace, nur halt um ein Vielfaches größer dann sozusagen, dann dieses neugeborene Dynatrace.
Ich habe es ja eingangs gesagt, meiner Meinung nach bist du einer der beeindruckendsten Gründer Österreichs, weil du hast ja eigentlich beide Dinge gemacht, die viele andere Gründer zum Ziel haben, also der Exit und der Börsengang, auch in der Reihenfolge. Würdest du anderen Gründern, die jetzt vielleicht auch zuhören, zu diesen Zielen raten oder ist das mit Vorsicht zu genießen?
Ich kann nur dazu raten, jeden Tag das Beste für die Kunden zu machen, nie dem Geld hinterher zu laufen, jetzt also sozusagen als persönliche Motivation, weil wenn man das Richtige für die Kunden macht und die Execution balanciert, also Produkt, Marketing und Vertrieb, wenn man das irgendwie gemeinsam auf die Reihe kriegt, dann kann man fast nur erfolgreich sein, sofern natürlich der Markt das danach braucht. Und wenn man so weiterdenkt, ob man jetzt Exit macht oder ein IPO, das ist ganz ehrlich gesagt sekundär. Es geht immer darum, wie kann man dafür sorgen, dass man diese nächsten Schritte, die Opportunity, die man vorhat, besser umsetzen. Und das ist das Ziel eigentlich. Wie kann ich mehr Kunden erreichen? Und das kann manchmal so oder so der richtige Weg sein. Mhm.
Lass mich noch zum Abschluss noch ein paar Fragen zu deiner Persönlichkeit stellen. Du hast vorher gesagt, man muss eigentlich immer reinhackeln. Also nach dem IPO kann man sich mal ausschlafen, aber dann geht es gleich weiter. Bist du selber ein Workaholic oder wie schaffst du die Balance zwischen Beruf und Privat? Wo ziehst du da die Grenze?
Ja, also ich habe ja auch Familie und Kinder und es ist schon die Grenze, dass das Wochenende einfach mal Wochenende ist und sein soll und dass dort also möglichst nicht an Arbeit gedacht wird. Implizit ist aber trotzdem auch mein Hobby Arbeit, weil als CTO in unserem Unternehmen komme ich eigentlich kaum noch zum Software entwickeln, also eigentlich in der Firma gar nicht zum Software entwickeln, so will ich das eigentlich sagen. Die Mitarbeiter lassen mich gar nicht mehr. Okay. Ja, es wissen auch warum, ist sicher. Und sozusagen nutze ich dann halt die Wochenenden, um dann noch meine Hobbys zu frönen und dort halt meine Mikrocontroller zu programmieren und auch so halt technisch noch fingerfertig zu bleiben.
Also du bist dann am Ende doch der Nerd ein wenig geblieben, der du anfangs auch warst.
Ja, das kann und darf man nicht verlieren, weil man muss ja auch an was glauben in der Software und dazu muss man die Software nicht nur verstehen, sondern auch spüren. Mhm.
Meine letzte Frage, wir haben ja auch ganz am Anfang über die österreichische Startup-Szene gesprochen, die natürlich auch davon lebt, dass erfolgreiche Gründer, jungen Gründern zur Seite stehen. Ist das für dich irgendwann mal spannend, dass du mal selber Business Angel wirst oder den einen oder anderen Startup ein bisschen unter die Arme greifst?
Ja, ich habe das schon gemacht und habe eine Erkenntnis daraus gewonnen. Ich kann nicht zusehen und nur mithelfen. Entweder ich lege selbst Hand an oder ich lasse es bleiben. Das halte ich einfach nicht aus. Ich war schon auf Voluntary Boards, aber das geht nicht. Ich bin einfach ein Macher und kein Consultant.
Okay, alles klar. Ja, super. Bernd, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es waren wirklich super spannende Insights in deiner Trace, in deinen Werdegang, in deine Herangehensweise ans Business. Wir wünschen dir und deinem Team bei Dynatrace natürlich weiterhin viel, viel Erfolg. Wir werden es natürlich beobachten und wir werden dann auch mitfeiern, wenn es jemals den 100 Milliarden Market Cap erreicht oder was auch immer da noch in der Zukunft liegt. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke dir, Jakob.
Ja, das war Bernd Greifmeder, Gründer und CTO von Dynatrace, einem Linzer Softwareunternehmen, das mittlerweile global tätig ist und an der Börse notiert ist, im Gespräch über viele, viele spannende Themen. Wir haben uns gefreut, dass er bei uns war und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast bei Zebras and Unicorns melden. Bis dann und ciao.